Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ihr kennt mich mittlerweile, ich bin der Host für den Podcast des Mountainbike-Magazins. Und heute sprechen wir über das Thema Stand der Technik bei EMTBs. EMTBs boomen ja nach wie vor, man hört das Wort ja eigentlich jeden Tag, Radfahren generell ist mega in und E-Mountainbikes spielen da auch eine sehr prominente Rolle. Und was gerade am Markt und im Markt so los ist und technisch sowie modellseitig, das bespreche ich heute mit dem Chris Pauls vom Mountainbike Magazin. Er ist der Testchef und betreut auch die E-Mountainbike-Tests zentral. Hallo Chris.
Hallo.
Und Moritz Schwertner, seinem Mitgestalter beim E-Mountainbike-Sonderheft, was bald an den Kiosk kommen wird. Hallo Moritz.
Servus.
Genau, und darüber werden wir auch heute immer wieder mal, zu sprechen kommen. Ihr habt gerade ein dickes Sonderheft zusammengebaut und unter Hochdruck gearbeitet und deshalb auch gerade den Stand der Technik perfekt im Auge. Ihr seid also voll im Thema. Was ist denn gerade so los im EMTB-Segment?
Ja, dann fange ich mal an. Also recht viel, würde ich sagen. Wer es beobachtet, der sieht ja, dass es so ein bisschen zwei Strömungen gibt. Zum einen immer dickere Akkus zum Beispiel, an die Bikes mit den starken Motoren bekommen. Und dann haben wir auch Light-EMTBs, die im Kommen sind. Da geht es halt um einen leichteren Akku, also einen kleineren Akku auch und auch leichtere, schwächere Motoren, die den Akku natürlich nicht so stark ausreizen. Und das sind so zwei Strömungen, die wir jetzt gerade da haben. Und die haben wir natürlich auch in unserem Heft, in unserem Sonderheft behandelt. Hauptsächlich haben wir aber jetzt erstmal einen großen Vergleichstest gemacht. Das machen wir natürlich immer traditionell. Wir laden also mehrere Hersteller ein für einen Vergleichstest und haben es hier geschafft, acht Bikes der Klasse über 160 mm Federweg zu bekommen. Momentan auch ein Thema ist die Lieferbarkeit von Bikes. Das weiß ja auch fast jeder, der so ein bisschen in der Szene oder im Radladen mal nachgefragt hat. Deswegen sind es hier nur 8. Vor Jahren hatten wir viel mehr Bikes und manche Hersteller können momentan einfach nicht so gut liefern wegen der Problematiken in Fernost. Da wird wohl immer noch oder auch immer noch diese Zero-Covid Strategie gefahren und dadurch fallen halt Fabriken von heute auf morgen einmal wochenlang aus und dann gibt's da einfach Lieferverzüge. Ja, genau, zum Test zurück. Hier, ich sagte ja 160 mm vorne oder 170 mm, dicke Gabeln, also Fox 38 oder RockShox Zap, also sind jetzt da schon voll im Thema drin. Die haben wir getestet und muss sagen, es ist eine spannende Kategorie, was da gerade so angeboten wird. Wir haben auch mehrere Motorenhersteller. Wir haben im Giant zum Beispiel einen Yamaha. Wir haben den neuen Bosch Smart System da drin. Wir haben aber auch Shimano mit dem EP8 und einen Exoten, Rocky Mountain zum Beispiel. Und aber auch Specialized mit Prose und Rotwild mit Prose haben wir drin im Test. Und ja, sehr, sehr spannende Räder. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen und auch die Ergebnisse sind spannend.
Provokante Frage gleich zum Anfang, wo es um Lieferbarkeit geht. Wenn wir diese Räder für den Test bekommen haben, heißt das auf der anderen Seite, dass das Ladenhüter sind? Nee. Und dass die Bikes vielleicht so spitz und so speziell sind mit den langen Federwegen, dass die einfach deshalb gerade verfügbar sind oder... Ist das ein falscher Rückschluss?
Sozusagen? Nee, das ist ein falscher Rückschluss, soweit ich das überblicken kann. Mhm. Also ich denke, die Hersteller sind natürlich schon interessiert daran, auch, sage ich mal, in den Medien präsent zu sein. Und da schicken die uns natürlich auch schon mal Räder, die vielleicht irgendwo schon hätten auch verkauft sein können, haben da extra einen Medienpool, also Räder bereitstehen, die als Testräder quasi so durch die Republik oder durch Europa geschickt werden. Sind dann auch nicht immer die frischsten Räder. Also in unserem Fall waren es jetzt alle neuwertige Räder, weil wir recht früh dran waren. Wir hatten im Dezember schon alle Räder da. Und da die Hersteller, sage ich mal, die jetzt da im Test sind, die hatten einfach, es ist auch manchmal Zufall, dass jetzt ein Rad da war, was wir halt haben bekommen können, und andere Hersteller konnten aber leider nicht liefern und haben halt direkt auch schon abgesagt und oder priorisieren vielleicht auch den Händler, was natürlich auch, sage ich mal, charmant ist. Deswegen spiegelt der Test jetzt auch nicht immer wieder, was am Markt lieferbar ist, oder wie du jetzt provokant gefragt hast, was quasi der Ladenhüter ist. Ganz im Gegenteil, bei der Kategorie würde ich sagen, ich vermute, dass es nicht ganz der Ladenhüter sein wird, wobei wir hier hochpreisig unterwegs sind. Aber es lohnt auf jeden Fall einen Gang zum Händler und nachzufragen, was jetzt gerade da ist, und dann mit ihm da halt zu sprechen, was vielleicht jetzt in nächster Zeit auch noch reinkommt. Da muss man halt einfach eng am Ball bleiben, glaube ich, wenn man jetzt das kriegen will, was man was man ins Visier genommen hat und nicht das nehmen muss, was quasi übrig geblieben ist.
Wobei, so richtige Ladenhüter gibt es in der momentanen Situation, glaube ich, gar nicht, oder? Also
jein, ich kann es dir nicht genau sagen, weil ich habe keinen Fahrradfachhandel. Wir hören es natürlich da schon ab und zu mal um, und klar, ich habe jetzt letztes Jahr auch mal gesehen, dass ein Händler Ende der Saison, was für die Fahrradbranche immer so September heißt eigentlich, mal auch so die ganz teuren Räder, ich sage jetzt mal mit Blick auf Specialized S-Works oder so, die waren dann die waren im Ausverkauf sogar, also die wurden nochmal reduziert. Also da kann man natürlich auch ein bisschen drauf spekulieren, dass man jetzt einfach sagt, weißt du was, ich warte ab, ich habe ja noch ein Bike und guck mal, was Ende des Sommers noch da steht. Aber wie gesagt, die Kaufklasse-Bikes, die Cubes, Canyons, ich nenne sie jetzt einfach beim Namen, Radons, die im, sag ich mal, 4.500 Euro Bereich liegen, die werden schon relativ schnell vergriffen sein. Und da können wir jetzt auch mal die Überleitung finden zum Moritz, der hat nämlich den Test gemacht, der Kaufklasse E-Bikes, und die sind so um 150 Millimeter, oder Moritz?
Was genau, war richtig.
Da so deine Erfahrung?
Genau, also ich habe zusammen mit dir, Chris, sechs E-Fullies getestet in der Preisklasse ab 4.600 Euro. Das ist schon relativ viel Geld auf jeden Fall, aber in der E-Fully-Welt preislich gesehen schon fast die Einsteigerklasse, eventuell ein bisschen, je nachdem, man kriegt bestimmt noch günstigere, aber auf jeden Fall schon eine gute Ausstattungsklasse. Und ja, anders als bei normalen Biobikes geht man bei Tourenfullies mit Motor, nicht mit 120 mm ins Rennen an der Front. Das haben meistens in aller Regel eher die E-Hardtails, sondern Tourenfullies sind in aller Regel mit Motor bei so ungefähr 150 mm vorne. Und das ist dann auch die Klasse. Und tatsächlich sind es auch in der in dem Test deutlich weniger Räder, nämlich nur noch 6 gewesen. Und unter anderem halt auch da, es liegt auch daran, dass viele Modelle vergriffen sind oder gerade im Modellwechsel, kurz vorm Modellwechsel sind.
Genau, und was uns auch aufgefallen ist, zum Beispiel bei deinem Test, jetzt kommen wir schon wieder ein bisschen ins Detail, waren auch Räder dabei, die hatten zum Beispiel den in Anführungszeichen alten Bosch-Motor noch im Rad, genau, verbaut. Und es waren aber auch Räder dabei mit dem neuen Bosch-Motor. Und das haben wir uns auch mal im Heft nochmal auf einer Extra-Seite oder einer Extra-Doppelseite angeschaut, was der neue Bosch-Smart-System eigentlich kann. Genau, Moritz, wie sind deine Erfahrungen oder was sagst du? Muss man jetzt unbedingt aufs Bosch-Smart-System warten, beziehungsweise nur noch ein Rad mit dem Smart System kaufen, oder tut es das alte System eigentlich auch noch?
Also aus technischer Sicht unterscheiden die sich vom fahrerischen her eigentlich gar nicht. Also mir ist da kein Unterschied aufgefallen. Die Peripherie sollte identisch sein. Zitiert mich da jetzt bitte nicht in Zukunft mit. Das muss ich tatsächlich nochmal gucken.
Peripherie heißt?
Also der Motor an sich. Also die Software ist natürlich eine andere, ist ein anderes Bauteil drin, weil der der Hauptunterschied zwischen dem Bosch CX der vierten Generation und dem Bosch CX Smart ist der, dass der Bosch CX Smart Motor mit deinem Smartphone in der Hosentasche kommuniziert und die Bedienelemente andere sind. Und also es gibt eine neue LED-Remote, es gibt ein neues Display und es gibt eben die Smartphone-Konnektivität samt App. Rein von der Funktion her, und natürlich, es gibt den größeren Akku mit 750 Wattstunden, der auch nur entsprechend mit dem neuen System kompatibel ist. Das gilt auch für die LED-Remote und das gilt genauso auch für das neue Display. Das Problem daran ist, auch wenn die Leistungsdaten identisch sind, also 85 Newtonmeter und die legalen 250 Watt Dauerleistung, die er haben darf, den alten, in Anführungszeichen, nicht wirklich, also ganz wichtig dabei, dass es wirklich nur in Anführungszeichen zu verstehen ist, den kann man nicht updaten oder upgraden. Also wenn man ihn kauft, kauft man ihn so, wie er da steht. Das ist von Bosch nicht vorgesehen. Rein vom Fahrerischen her ist der Unterschied eigentlich, korrigier mich da, Chris, also ich habe da keinen gemerkt. Die Eckdaten sind halt identisch. Ich glaube, es zieht so ein bisschen darauf ab, ob man zwingenderweise den großen Akku haben möchte mit 750 Wattstunden, was natürlich auch das Rad definitiv schwerer machen wird, im Gegensatz zum selben Rad beziehungsweise selben Rahmen mit dem 625 Wattstunden Akku. Man kriegt natürlich ein paar mehr Kilometer raus, wiegt aber mehr. Ansonsten, wenn man jetzt, also ich glaube, wenn man mir jetzt einen CX-Motor ohne Smart anbieten würde, der signifikant günstiger ist, also weiß ich nicht, 500, 600, 700 Euro, das kann ja in dem Fall schon wirklich eine Menge ausmachen. Oder ich kriege ein Rad zum selben Preis mit dem alten Motor, aber in einer besseren Ausstattung. Dann würde ich vermutlich eher zu der besseren Ausstattung tendieren. Außer ich lege halt Wert darauf, A, immer die neuesten Gadgets zu haben und B, den größeren Akku, weil man ihn halt, wie gesagt, nicht nachrüsten kann. Stand jetzt. Und alles andere ist halt Ermessenssache für einen selber. Also ich glaube nicht, dass es zwingenderweise nur weil es jetzt einen größeren Akku gibt und man mehr mit einem Smartphone dran rumprobieren kann, dass das jetzt irgendwie der schlechtere Motor ist. Ganz im Gegenteil. Also ich würde eher dazu tendieren, jetzt gerade zu gucken, ob es vielleicht einen Händler gibt, der mir ein gutes Angebot macht, weil er ja in Anführungszeichen alt ist, was er ja nicht ist.
Ich würde da gerne eine Zwischenfrage stellen. Hm. Du bist dann ja auch wahrscheinlich einer der ersten, die dieses Smart-System selbst ausprobieren konnten. Mhm. Was kann man denn mit der App da machen? Also welche Zugriffsmöglichkeiten und Einstellungsmöglichkeiten hat man?
Ich kann auch noch mal kurz was.
Gerne.
Klar, mehrere Meinungen. Deswegen testen wir ja mit mehreren Leuten. Das stimmt. Das stimmt so, wie du das erklärt hast, finde ich schon, Moritz. Dass von der Motorcharakteristik. Du hast schon den EMTB, den dynamischen EMTB-Modus auf dem alten, in Anführungszeichen immer alten System. Du hast dadurch natürlich ein super dynamisches Fahren. Der Turbo-Modus ist genauso stark wie bei dem anderen. Und ich weiß aber persönlich nicht, ob ich vielleicht sogar nicht zu dem neuen System eher greifen würde, weil dann habe ich wirklich das Update A auf den 750 Wattstunden Akku, der natürlich sehr attraktiv ist.
Da grätsche ich jetzt mal kurz ein, ja, auch da sagen muss, das ist sehr optional. Also es gibt ja durchaus auch Bikes mit Bosch Smart mit dem 625 Wattstunden Akku. Das ist ja nicht zwingenderweise eine Charakteristik des Motors, ne?
Nee, das ist keine Charakteristik des Motors, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es das wirklich gibt. Das müsste man mal nachgucken. Egal, ich finde aber bei dem 625, bei dem alten System, du hast einen 625 Wattstunden Akku, hast du ja nicht die Möglichkeit abzugraden. Und das ist jetzt ein Nachteil, finde ich. Gerade so auf lange Sicht, du merkst, hey, ich will doch mehr fahren oder ups, ich habe die Reichweite reicht mir nicht aus, und dann kann man ja auch mal einen Akku nachkaufen. Kostet schon immer eine ganze Stange Geld, aber man muss halt nicht gleich ein ganz neues Rad kaufen.
Aber er muss auch passen. Auch das, der neue 750 Wattstunden Akku ist ja länger als der alte, meine ich.
Der neue 750 Wattstunden Akku ist länger als der alte, das stimmt. Da sprichst du ein Thema an, was ein bisschen ein Nachteil bei dem neuen System ist. Der ist so lang, dass die Hersteller es aktuell nicht alle Hersteller es schafften, den auch in Rahmengröße S zu platzieren. Was viele auch weiterhin wahrscheinlich nicht schaffen werden. Deswegen haben sich viele Hersteller auch gewünscht, dass Bosch den 625 Wattstunden Akku auch als Smart System auf den Markt bringen würde. Sollten, ist aber wohl nicht geschehen. Wenn man mal so genau bei manchen Herstellern guckt, Cube ist zum Beispiel mit dabei, KTM ist mit dabei, da gibt's keine Rahmengröße S aktuell, weil das Smart System Akku, weil der Smart System Akku zu lang ist. Jetzt will ich aber noch kurz die App-Steuerung nochmal drauf eingehen. Was ich nämlich finde, sobald du nämlich an die App rangehst, fühlt sich der Motor dann tatsächlich anders an, und auch da hast du dann wirklich spürbar, ob man das haben möchte, ist dann die andere Frage, aber man spürt wirklich einen gewaltigen Unterschied. Man kann da zum Beispiel die Dynamik hochdrehen und die Unterstützung. Und ich habe mir den Spaß mal erlaubt, es auf +4 zu stellen. Bis +5 ist möglich. Und bei der Unterstützung sogar eher so auf +3, weil dann wird es schon echt, wenn man +4, +5 hochdreht, dann wird es schon echt ein bisschen sehr stark. Und man stellt dann einfach Bosch erklärt auch in der App jeweils, was man verstellt, aber man stellt einfach ein, wie direkt der Motor losschießt, also wenn man ins Pedal tritt, wie direkt dann auf einmal die Kraft sich entfaltet. Das stellt man über die Dynamik ein und über die Unterstützung nochmal viel stärkere Unterstützung beim Lospedalieren, und das ist wirklich spürbar. Und ich finde, damit kommt der Bosch-Motor auch in die Nähe dieser ganz starken Motoren. Der Prose ist ja auch ein bisschen stärker, zumindest auf dem Papier. Und ich finde, manchmal fühlt er sich wirklich ein bisschen nach mehr Punch an, gerade am Anfang. Und da kriegt man den Bosch dann schon hin getuned. Andererseits kann man natürlich auch sagen, ich nehme die Unterstützung ein bisschen raus, ich nehme die Dynamik ein bisschen raus. Man kann auch das Drehmoment rausnehmen. Wenn man zum Beispiel eine ältere Person oder einen Senioren irgendwie mit dem Rad fahren lassen möchte, die jetzt vielleicht nicht diese Unterstützung brauchen oder für die das auch gefährlich wäre, oder auch für Kinder ist es halt vielleicht auch interessant, das zu machen. Und aber das ist ja nur ein Aspekt der ganzen App. Es hat ja auch noch, man hat ja, kann ja auch noch, das, die App erkennt, wenn man losfährt, und zeichnet quasi die ganze Strecke auf, und das ist quasi schon nochmal sehr vielseitig, was man da geboten kriegt.
Das auf jeden Fall. Also man hat auf jeden Fall mehr Optionen im Gegensatz zu dem alten System ohne Smart. Man muss sich halt im Klaren sein, dass, ob man das so möchte. Also ganz, ganz klar, es ist immer natürlich klüger, wenn man so ein Rad, weiß ich nicht, nur 2 Jahre fahren möchte oder so, solche Leute mag es ja geben, und man möchte es dann in 2 Jahren wieder weiterverkaufen, dann kriegt man mit Sicherheit das Rad mit Smart-System besser weg als dasselbe Rad ohne. Davon würde ich jetzt mal einfach ausgehen. Das ist halt immer egal ob es beim Telefon ist, also beim Smartphone, beim Computer, bei der Fotokamera oder eben auch bei einem E-Bike. Das ist halt immer der Fall, dass das Neuere, das Attraktivere ist.
Ich bin bei dir zu sagen, man bekommt mit dem alten System. Ich meine, so ein bisschen muss man auch ehrlicherweise da sagen, die Räder mit dem alten System waren ja jetzt nicht unbedingt günstiger. also das teuerste Rad war ja, glaube ich, sogar das Focus mit dem alten. Genau, mit dem alten. Das Stevens war, glaube ich, das günstigste und das hatte auch den alten Motor noch drin. Also da muss man einfach schauen, wie du sagst, wenn der Händler ein gutes Angebot für das Rad mit dem Motor macht, dann kann man da schon guten Gewissens zuschlagen. Ich habe jetzt beim iPhone jetzt auch nur das iPhone 7 Plus und nicht das iPhone 13 und mir reicht das vollkommen aus. Also da gebe ich dir schon recht. Das ist absolut auf Höhe der Zeit. Da kauft man nichts Falsches.
Ich hole euch mal ein bisschen aus dem Nerd-Sumpf jetzt raus und frag mal ganz banal. Also erstmal, Testsieger und Kauftipp wird hier nicht verraten. Dazu kauft ihr euch bitte das EMTB-Sonderheft vom Mountainbike-Magazin. Es kommt am 15.03. an den Kiosk. Kostet schlanke 7,90 Euro. Das lohnt sich total. Ist vollgepackt mit Informationen. Also, ich weiß gar nicht, ist das im Abo irgendwie hinzubuchbar? Wissen wir das?
Ich glaube nicht, nein. Das kann man aber auch über den Webshop beziehen, genau.
Genau. Aber welche Marken sind denn im Test? Das ist ja mal wichtig. Irgendwie der Zuhörer möchte gerne wissen, ob seine Marke, sozusagen seine Hausmarke auch dabei ist. Was haben wir für Räder getestet? Und sind da auch Mallet-Bikes dabei? Oder ist in der Touren-Kategorie da noch alles symmetrisch vorne, hinten sozusagen? Genau.
Dann fange ich mal an, weil wir mich gerade noch hatten. Tatsächlich ist bei mir im Test Bulls, Conway, Cube, Focus, Giant und Stevens vertreten. Uh-huh. Und tatsächlich gibt es auch bei den Tourenbikes Mallet-Konfigurationen, also mit großem 29 Zoll Vorderrad vorne und kleinerem 27,5 Zoll Hinterrad. Chris, bei dir waren es welche Räder?
Ich habe sie vorhin schon mehr oder weniger genannt. Ich kann ja mal von hinten alphabetisch anfangen. Das war das YT Decoy.
Kategorie MX war 160, 170, ne? Bei dir.
Genau, also Moritz hat es ja vorhin schon angesprochen. Wir haben einfach auch gesagt, aufgrund des neuen Specialized Turbo Levos, was Anfang letzten Jahres auf den Markt kam, da ist dann gleich auch die große Gabel reingewandert, also die Fox 38, eine stabile Enduro-Gabel, ein stabiler Enduro-Dämpfer, der Fox X2 und auch ein Mallet-Aufbau und ganz viele Geometrieverstellungen. Also das Rad ist eigentlich von seinem Einsatzbereich gewachsen, aber es ist kein reines Enduro, was sich jetzt kein Tourenfahrer kaufen sollte oder dürfte, sondern es sind ganz vielseitige Räder, die meiner Meinung nach auch so den All-Mountain-Charakter ganz gut treffen. Es kommt eher so ein bisschen auf die Geometrie an und es spiegelt sich so in dem Test ganz gut wieder, finde ich. Und das wäre so diese Kategorie und drumherum um dieses Specialized Turbo Levo haben wir uns halt Testräder ausgesucht, die es am Markt quasi gibt. Und wie gesagt, das war das YT Decoy MX, beispielsweise das neue Score 4060Z ist mit dabei, auch ein spannendes Rad aus der Schweiz. Score gehört zu der Radmarke BMC. Rotwild hat das RE750 Pro mit in den Test geschickt. Dann ist das neue Rocky Mountain Altitude Powerplay mit dabei. Das Propane Ecano ist schon ein bisschen älterer Kandidat, aber auch spannend. Propane hat sich erlaubt, quasi im Baukastensystem, was der Versender anbietet, in die Vollen zu greifen und hat ein komplettes elektronisches Fahrwerk und eine elektronische Schaltung und eine elektronische Sattelstütze ans Rad gebaut. Dadurch läuft wirklich an dem Rad fast alles elektronisch. Was aber auch bedeutet, weil SRAM, RockShox, das System quasi wireless funktioniert, dass an jedem Bauteil auch noch einzeln ein Akku sitzt. Ich glaube, es sind dann insgesamt über 8 oder 9 Akkus an dem Rad verbaut.
Das ist dann die Kategorie EEEEMTB, oder?
Das ist die Kategorie EEEE-Quadrat.
Okay, das kostet aber wahrscheinlich auch eine Mark, ne?
Das kostet eine Mark. Wie gesagt, die Preisklasse ist hier sowieso recht hoch gesetzt. Wir haben einmal hier diesen hochpreisigen Test. Da geht's bis 10.200 Euro bei Specialized. Wobei man dazu sagen muss, als das Rad für den Test bestellt worden ist, kostete es noch 9.600 Euro. Da gab es dann wieder eine kleine Preiserhöhung. Und genau, das Propane liegt, meine ich, bei 9.300 roundabout. Ist aber auch schon irgendwie so ab 5,5 erhältlich. Man kann sich das da, wie gesagt, selber spezifizieren und einfach seine Anbauteile wählen, die man so gerne hätte. Dann noch kurz das Testfeld zu Ende zu besprechen ist das Montrucker, das ist die spanische Marke Montrucker, ist mit einem Crafty RR dabei, das hatte ich schon gesagt, das hatte den Bosch Smart System Motor und Giant ist mit dem neuen Rain E Plus mit dabei, das liegt so bei 7.500 Euro. Das günstigste Rad im Test ist das YT, da haben wir nicht das allerteuerste bekommen auch, das war zu der Zeit noch nicht lieferbar oder ist nicht, war nicht lieferbar. Das liegt so um die 6,3, meine ich. Also schon eine große Preisspanne. Wird auch immer schwieriger, preislich homogene Testfelder zusammen zu bekommen, weil die Philosophien halt doch sehr weit auseinanderliegen. Der eine hat einen direkt, der eine Hersteller macht über Internet Direktvertrieb, spart sich quasi die Händlermarge und der andere Hersteller setzt sehr stark auf Marketing und lässt sich das auch gut bezahlen und ist dementsprechend auch ein bisschen teurer. Also da ganz am Rande haben wir auch in dem Heft getestet, ist das neue Yeti 160e. Wahrscheinlich, also spannendes Rad, Yeti ist ja die Kultmarke aus den 90ern und hat jetzt lange sich dem E-Trend geweigert.
Das ist das erste EMTB von mir.
Das ist das erste EMTB, das kam jetzt auch Ende letzten Jahres auf den Markt und das kostet stolze 13.400 Euro oder so. Also ganz schön teuer.
Jetzt stelle ich mal eine ganz doofe Frage.
Du stellst immer doofe Fragen.
Es gibt ja nur doofe Antworten und keine doofen Fragen. Wenn wir uns jetzt, also wir wissen es ja, wir sind ein Testmagazin. Nichts, es soll keine Kritik an den Herstellern sein, aber es gibt natürlich Hersteller, die uns lieber das teurere Rad schicken, um irgendwie besser abzuschneiden auch. Trotzdem fragt man sich ja als Endverbraucher, als Käufer, potenzieller Käufer, wie kann ich denn die Testergebnisse, die wir herausfahren und beschreiben und errechnen, auf vielleicht eine günstigere Kategorie, die für mich dann preislich attraktiv ist, übertragen? Also ab wann wird es schmerzhaft und ab wann ist es ein völlig anderes Rad? Und was ist noch sozusagen Ausstattungssache, die sich im Fahrverhalten nicht so spürbar niederschlägt? Also könntest du da mal einen Daumen peilen und sagen, so 1.500 Euro runter und hoch sind noch irgendwie so im Bereich? Oder?
Ja, schön journalistisch von dir die Frage, aber die kann man so nicht beantworten. Das wäre unseriös. Also man kann nicht jetzt einfach sagen 1.500 Euro. Ich finde das Spannende an E-Bikes ist natürlich, dass das Gewicht nicht so die entscheidende Rolle spielt. Klar gibt es ein Gewichtlimit, sage ich mal, gerade bei den, sage ich mal, trail-orientierten Bikes, die wir getestet haben, über 150 mm Federweg. Da sollte man jetzt vielleicht nicht schauen, dass es halt weit über 25, 26 Kilo wiegt. Da wird es dann schon vom Handling her wirklich schwierig. Da liegen dann eher so die Gewichte attraktiv um oder unter 23 Kilo, auch mit Blick auf die großen Akkus. So, und jetzt dann zu deiner Frage. Wenn man da jetzt sich ein günstigeres Modell schießt und es hat einen guten Test bekommen, hat gut abgeschnitten, dann ist es, darf ich kurz was dazwischen sagen? Können wir das nachher rausschneiden? Da atmet einer irgendwie extrem ins Mikro. Durch den Mund auch. Sorry.
Ich nicht. Aber ich atme wirklich durch die Nase. Ich kann das Mikro.
Das lenkt mich mega ab.
Okay. Das bist du selbst wahrscheinlich.
Nee, das bin ich nicht. Das bist du, Christian.
Warte mal, dann sag mal,
du machst immer so.
Hört man mich jetzt? Warte mal.
Ja.
Ja.
Ja. So ein Schnaufen. Sorry, kriegst du das rausgeschnitten?
Ich lasse das um 90, ich notiere mir das eben.
Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich war jetzt. Sorry.
Das war jetzt ein doofer, du hast gerade eine Zwischenfrage gestellt. Warte mal, es ging um... Nee, warte mal, 29... Moritz, überleg du mal, ich muss mir das eben aufschreiben. Sorry. Du musst ja auch mitdenken hier.
Ja. Nicht nur ins Mikro reinschnaufen.
Ey, warte mal, ich halt mal kurz, ich mach mal kurz auf Pause. Los.
Also wenn man sich jetzt überlegt, ein günstiges Rad zu kaufen und das hat zum Beispiel ein teureres Modell, von dem hat zum Beispiel einen Testsieg bekommen, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass die Geometrie schon mal stimmt. Und das ist auch für das Fahren auf dem Trail echt entscheidend. Dann guckt man sich zum Beispiel an, sind die Federelemente vielleicht ein bisschen geringfügiger. Von Fox gibt's ja die Factory-Variante mit den goldenen Standrohren, aber die Performance E-Lite, heißt die Kategorie 1 drunter, funktionieren auch nicht wesentlich schlechter. Und da kann man natürlich wieder Geld sparen. Und bei den Schaltungen wird dann natürlich auch ein bisschen gespart. Und das merkt man, sage ich mal, jetzt beim Fahren nicht so extrem, dass man da jetzt nicht einfach guten Gewissens auch 2-3 Kategorien in der Ausstattung drunter shoppen könnte.
Also ich hätte jetzt so vermutet, dass so an Schaltung, das kann man quasi so alles tolerieren irgendwie, aber dass bei Federelementen und vor allen Dingen Laufrädern es dann schon spürbar wird. Aber wenn du sagst, Federelemente sind...
Das, genau, also Federelemente gerade jetzt mit Blick auf die E-Bikes sind auch nicht ganz so entscheidend. Also witzigerweise, es gibt zum Beispiel die ist vielen gar nicht so bekannt, die RockShox 35 heißt die. Das ist eine alte Pike, die hieß früher wohl mal Pike und das ist so das Modell, was RockShox jetzt quasi ein bisschen günstiger verkauft, findet man auch oft an E-Bikes, auch schon um die 5.000 Euro, wo man
genau, sich denkt, in meinem so, okay. Test zum Beispiel haben das extrem viele.
Genau, und die funktioniert aber trotzdem super, weil das Eigengewicht von E-Bikes ist so viel höher, dass die Gabeln wirklich auch sauber ansprechen auf Schläge. Also ist einfach, da kann man bei einem E-Bike schon ein bisschen von der Ausstattung runtergehen. Bei einem Bike ohne Motor hat man wirklich den Nachteil nachher, dass die Federelemente vielleicht nicht so gut ansprechen, die schweren Laufräder extrem spürbar bergauf sind und das ganze Gewicht, was dann ja auch schwerer wird, wenn man weniger Geld fürs Rad ausgibt, spürbar ist. Das ist bei E-Bikes tatsächlich ein bisschen zu vernachlässigen.
Ja, hätte ich jetzt super Hinweis, weil ja, also ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass die Federelemente das noch, aber es ist völlig logisch, das Gewicht zwingt die Federelemente ein bisschen mehr zu tun, sozusagen. Ne?
Genau.
Ja, früher genau. Auch anzusprechen oder schon sozusagen im Ansprechen die ganze Zeit ein bisschen begriffen zu sein.
Genau.
Wie viele Räder haben wir insgesamt? Das war ziemlich viel. Ich habe mal ins Inhaltsverzeichnis geguckt. Es waren irgendwie über 20.
Ja, sowas kann es ungefähr sein. Wir hatten nämlich auch noch Einzeltests. Also wir haben 20 EMTBs insgesamt in dem Heft tatsächlich getestet. Wir stellen unter anderem auch noch andere Räder vor, wie Hardtails haben wir eine Übersicht, eine Marktübersicht, was die so können. Wir haben aber auch mal alle Motoren oder fast alle oder alle wichtigen Motoren haben wir getestet und auch vorgestellt. Und in den Einzeltests finde ich aber auch, da kann man noch erwähnen, sind auch spannende Räder, wie zum Beispiel das neue Scott Patron E-Ride. Das ist quasi auch ein komplett neues Konzept, auch mit Bosch Smart System. Also ihr merkt schon, es dreht sich dieses Jahr viel ums Bosch Smart System, ist aber auch einfach ein Motor, der ist echt für alle da, sage ich mal. Der spricht die breite Masse an, der spricht aber auch den trail-orientierten Fahrer an. Und Scott hat es da einfach geschafft, durch eine etwas andere Rahmenkonstruktion, vor allen Dingen der Motor wurde etwas gedreht, dadurch haben sie Platz gewonnen für den langen Akku und schaffen es so auch den langen 750 Wattstunden Akku, den ich anfangs schon angesprochen hatte, in einen Rahmengröße S-Rad zu bekommen und kriegen auch den Schwerpunkt ganz gut platziert. Also es ist wirklich ein gelungenes Rad. Wir haben aber zum Beispiel auch das neue Light EMTB Orbea Rise H. Das heißt, H steht für Hydroforming, also was man alles Aluminium, die Aluminiumrohre sind ja alle hydrogeformt heutzutage. Und da Das haben wir zum Beispiel getestet. Das hat jetzt auch spannend das Lite-EMTB in etwas größeren Akku verbaut. Und zwar sind es, glaube ich, 540 Wattstunden, 540 rund. Und hat einen echt etwas abgespeckten Shimano EP8-Motor. Orbea nennt das RS. Der hat maximal 60 Newtonmeter. Also der ist ein bisschen sparsamer. Ist auch ein super spannendes Rad, was wir da im Test hatten. Und das neue Focus Jam Squared hatten wir zum Beispiel auch im Test. Und wie gesagt, das sehr, sehr teure Yeti. Ein ganz schönes Ballergerät, hätte auch eigentlich hervorragend in den Test gepasst, von den Federwegen. Aber gut, 13.000 Euro noch was schießt dann schon so ein bisschen den Vogel ab.
Zu den Lite-EMTBs mal nochmal so eine Laienfrage. Das war ja, wir haben ja auch schon mal einen Podcast zum Thema gemacht. Da war es so ein bisschen so, dass wir gesagt haben oder auch zum Schluss kamen, dass es so eine Kategorie ist, die so ein bisschen zwischen den Welten von normalem EMTB, also darf ruhig schwer sein, und Biobike so ein bisschen dazwischen angesiedelt ist und so ein bisschen unklar ist, wie sich die Kategorie entwickeln wird. Hat sich da irgendwie eine Tendenz abgezeichnet? Werden die noch leichter, dass man also wirklich sagen kann, wenn der Akku ausfällt, dann kann ich damit meine Tour trotzdem weiterfahren, oder wäre es dann trotzdem ein
schweres Rad? Ich bleib mal eben am Mic quasi, am Mikrofon, dann kann der Moritz danach auch noch was dazu sagen. Also, weil das nächste Rad, was wir im Test hatten, war zum Beispiel das Rotwild RG 375 Pro. Das ist so ein Lite-EMTB, 375 Wattstunden Akku, hat zwar diesen großen Shimano-Motor, aber gedacht ist es eigentlich auch dafür, dass man den gedrosselt fährt, also mit etwas sparsamer. Und die Gewichte. Der Moritz hat zum Beispiel noch das Nox Helium Enduro getestet, das ist der Fazua-Motor. Genau. Aber die Gewichte, ich sag kurz was, weil das haben wir bei den beiden Rädern natürlich ein bisschen gemerkt. Die gehen mit den großen Gabeln und stabile Bauweise und alle gehen natürlich auch doch schon in Richtung 21 Kilo. Da würden jetzt manche sagen, ist das noch Lite-EMTB? Ich würde behaupten, ja. Weil die anderen natürlich auch immer schwerer werden. Klar, ein normales E-Bike, das leichteste in dem Vergleichstest, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist das Score. Das wiegt so 22,3. Da hast du dann auch schon 620 Wattstunden Akku drin und einen starken Motor. Da ist natürlich die Frage wegen diesen 1,2, 1,3 Kilo. Lohnt sich es da auf ein Lite-EMTB zu gehen? Also man muss schon sagen, vom Berg runterfahren finde ich schon, dass man es merkt, der Akku ist einfach so ein zentrales Gewicht, was dann auch das Handling spürbar beeinflusst. Wenn da kein 700 Gramm schwerer Akku im Unterrohr sitzt. Das Gewicht ist dann einfach anders verteilt, sehr zentral, eher in Richtung Tretlager wieder, und es fährt sich dadurch schon ganz gut. Oder Moritz, du hast die gleiche Erfahrung, glaube ich, auch mit dem Nox so ein bisschen gemacht.
Genau. Ne? Man merkt es halt in allen Lebenslagen. Also das Nox fährt auf jeden Fall deutlich, deutlich leichter bergauf, auch ohne Unterstützung mal wie ein vergleichbares Rad mit dickerem Akku und einem anderen Motorenkonzept, weil, wie gesagt, bei dem Nox werkelt ja der Fasua-Motor drin, der generell nicht so kräftig ist wie der Rest und halt auch anders aufgebaut ist wie die restlichen Motoren-Akku-Kombinationen. Und bergab ist es halt eine ganz andere Nummer. Du hast ein super plüschiges Fahrwerk. Wenn man normales Voll-Enduro, nenne ich es jetzt mal provokativ, haben möchte mit wirklich 180er Gabel vorne, dann wiegen die in aller Regel 25 Kilo und das sind trotzdem immer noch 4 Kilo, die man hier spart. Und wenn man beim Nox sogar noch eine Nummer größer nimmt, vielleicht sogar schon 5 Kilo, die man spart. Es ist dann am Ende, wie so oft, es ist ein anderes Fahren. Also 5 Kilo sind massig und man nimmt natürlich dann auch trotz alledem bestimmte Dinge in Kauf, bei dem Nox zum Beispiel ist halt die Akkuleistung gemessen an heutigen Standards wirklich eher mau. Aber dafür ist es halt auch einfach anders einsetzbar, weil man bei dem Nox noch den Akku einfach rausnehmen kann, gegen eine Blende tauschen kann und der Fasua-Motor quasi widerstandsfrei sich wirklich treten lässt, wie ein ganz normales Tretlager. Und man dann tatsächlich sogar noch, wenn man drauf steht, für den Bikepark noch ein Rad hat, also zwei Räder in einem quasi hat. Also wenn man im Bikepark fährt und man braucht den Motor eh nicht, weil man den ganzen Tag shuttelt, dann nimmt man den Akku einfach raus, hat dann ein 180 mm Enduro mit, weiß nicht, was wird das Nox dann haben? Ich habe es nicht gewogen. Ich glaube dann unter 20 Kilo wahrscheinlich.
Und ja, ich meine, man spart so dreieinhalb dann, Kilo.
Genau.
Also, und den Motor entnimmt man tatsächlich sogar mit raus. Also das bleibt nur das Getriebe im Tretlager.
Stimmt.
Und dann, das wäre jetzt auch die Antwort so ein bisschen oder auf deine Frage, Christian, kann man das auch noch normal, auch wenn es leer ist, hochtreten? Und ich finde, ja, das kommt ein bisschen auf das Motorkonzept drauf an, aber es rollt natürlich auch leichter, dynamischer, wegen den paar Kilo weniger Gewicht. Und man will natürlich jetzt nicht da nochmal am Ende der Tour ohne Motorunterstützung 500-600 Höhenmeter hochtreten. Aber es ist natürlich einfacher machbar als jetzt mit einem, wie du sagst, 23, 24, 25 Kilo E-Bike. Und mit dem Fazua System soll das quasi auch oder ist es auch machbar, wenn man das rausnimmt und fährt das so. Aber es wäre jetzt für mich jetzt kein Kaufargument für dieses spezielle System, weil ich sehe es schon so, dass man mit dem E-Motor, mit dem EMTB sich ein Bike kauft, was man hauptsächlich mit Motorunterstützung fahren will. Ich glaube, diesen Kompromiss, wie bei so vielem, den gibt es noch nicht so wirklich.
Ich bin, was für mich ja so irgendwie beim Thema EMTB immer so ein bisschen das K.O.-Kriterium war, weshalb ich noch kein EMTB fahre, weil ich ja hohe Frequenzen trete und dann die Motoren immer in so einen,
ja, dann bist also du
auf der Frequenz von du Mücken bist, ungefähr.
Du bist aber dann der perfekte E-Mountainbiker.
Ja.
Weil
ja,
das machen die meisten falsch, sag ich mal, dass die, du siehst es auch viel, die E-Mountainbikes werden ja sehr viel auch von Leuten benutzt, die jetzt weniger auf Trails unterwegs sind, sondern eher auf dem Radweg. Und wenn du dann mal schaust, welchen Gang die drin haben, ist es meistens hinten das ganz kleine Ritzel.
Du erkennst einen E-MTB oder einen E-Radfahrer in der Regel an der Trittfrequenz.
Ja.
Also das ist so Hollandrad, ne? So ja. Ungefähr so das ganz große Ding irgendwie. Und ja, aber für mich ist es halt immer das Problem, wenn ich irgendwie mit einer hohen Trittfrequenz fahre, dann kommen die ja auch immer in so ein hochwimmerndes und das hat mich irgendwie immer verrückt gemacht. Hat sich da geräuschtechnisch irgendwie was verändert mit den neuen Systemen oder mit der Zeit?
Moritz, was würdest du sagen?
es kommt halt ganz drauf an, wie es fährst. Also ich glaube schon, dass man, ich meine, es ist der Shimano-Motor, der mir immer mal wieder auffällt, dass er ein bisschen wimmert, aber der Bosch zum Beispiel gar nicht mehr großartig. Ich glaube, der Faso ist mir auch eigentlich relativ leise in Erinnerung. Mich hat es ehrlich gesagt aber auch nie so großartig gestört, dass ich da jetzt explizit drauf geachtet habe. Vielleicht bin ich ja auch einer dieser Holland-Radfahrer, die mit 60 Umdrehungen mit den Dingern fahren.
Ja, für mich war es auch so nervig, dass ich dann halt immer runtergeschaltet habe, weil ich dieses Geräusch nicht die ganze Zeit hören wollte. Aber ich bin auch ein bisschen geräuschempfindlich, gebe ich zu.
Das scheint so zu sein. Nee, ich sehe das schon. Also zum einen ist meine Erfahrung, dass ich nicht jeder Motor gleich anhört. In vielen, also viele E-Bikes sind dann so unterschiedlich von auch dem Akustikkörper oder auch von der Masse, vom Gewicht und so weiter, dass sich in manchem Rad halt ein Shimano-Motor plötzlich sehr leise anhört und in einem anderen Rad jault er dann richtig auf. Und was zum Beispiel auch Unterschiede gibt es auch beim Prose. Der Prose im Specialized hört sich anders an als der Prose im Rotwild, was wahrscheinlich auch wieder durch die massive Bauweise von dem Rotwild auch zu tun hat.
Ich glaube, im Automobilbau nennt man das Körperschall, ne? Kann das sein?
Kann schon sein, ja.
Nicht nur da, das nennt man auch im Häuserbau Körperschall, ja, ne?
Und ja. Ich glaube, das kann man auch da tatsächlich abkürzen. Also je nachdem, wie der Rahmen aufgebaut ist, wie voll da generell alles drin ist, wie dick die Rohre sind. Ich glaube, so pauschal kann man das, glaube ich, gar nicht.
Nee, aber es ist schon so, dass manche Motoren leiser sind. Der Prose-Motor setzt ja auch auf einen Riemenantrieb und dadurch ist er halt auch leiser, gedämpfter. Der nimmt halt Schwingungen auf, hat keine metallische Reibung oder sonst was. Also das ist schon hörbar leiser. Und warum ich sagte, du bist eigentlich perfekt geeignet als E-Mountainbiker. ist, weil eine hohe Trittfrequenz ist sehr batterieschonend. Also die Motoren, umso höher die drehen, umso weniger Energie verbrauchen die. Und das ist auch so ein Tipp an Leute, die dann klagen, die Reichweite und so, da habe ich mir irgendwie mehr von erwartet. Also sollten vielleicht sich mal angewöhnen, auch so um die 70, 80 Umdrehungen pro Minute Trittfrequenz zu fahren, da ist so der Optimalbereich der meisten Motoren. Und ich merke so, ich mache ein bisschen so Handwerker arbeiten manchmal zu Hause und wenn man da eine Bohrmaschine oder das sind ja im Endeffekt sind es ja Bohrmaschinen, Motoren, sagen manche Leute. Oder eine Flex nimmt und man ist wirklich in niedrigem Drehmoment. Also ich habe schon die ein oder andere Flex kaputt bekommen, dadurch, dass...
Motorseitig,
genau. Ah, ja. Wenn man da so einen Bürstenkopf drauf macht, dann kriegt man wirklich so beim Abschleifen von Metall oder so, kriegt man da wirklich gut Druck drauf. Mhm. Dann ist die Drehzahl sehr gering und irgendwann fängt es an zu qualmen und dann ist es vorbei. Und wenn man die aber hoch drehen lässt, dann sind die auch stärker. Also dann kriegt man da zum Beispiel auch mal eine dicke, lange Schraube quasi durchs Holz gejagt. Und das muss man sich auch so ein bisschen bewusst sein, wenn man mit dem EMTB unterwegs ist. Es ist einfach ein E-Motor und dem tut's an und für sich besser, wenn man ihn mit einer höheren Trittfrequenz fährt, Drehzahl.
Jetzt einfach mal ausprobieren.
Jetzt hatten wir ja vorhin schon das Thema lange Federweg-Bikes, also 160, 170 und auch das Wort Bikepark ist schon mal gefallen. Wie sieht's denn da eigentlich, also ist eine völlig Off-Topic-Frage, die hat jetzt gar nichts mit dem Heft, was am 15.03. am Kiosk erscheint, also sehr bald, wenn der Podcast rauskommt, ist es glaube ich pünktlich da. Wie sieht's denn da eigentlich aus? Kann ich mit dem EMTB in den Bikepark gehen oder sagt mir dann der Betreiber, nee, das geht nicht, ist zu schwer, du machst uns die Trails kaputt damit?
Nee, das geht. Also das Rad, das E-Bike, wie wir es kennen, ist ja das Rad, also wir haben auch dass du es ansprichst, wir haben auch eine sehr niedrigschwellige Kaufberatung in dem Heft drin, da beantwortet unser Redaktionsleiter André Schmidt mal alle Fragen so rund um EMTBs und das EMTB, da steht auch zum Beispiel drin, das EMTB, wie wir es kennen, regelt bei 25 km/h ab, den Motor hat eine Dauernennleistung von 250 Watt, das ist so einfach festgelegt vom Gesetzgeber her und damit ist es dem ganz normalen Fahrrad gleichgestellt und muss doch keinen Führerschein haben, muss keinen Helm tragen. Jetzt zum Thema Bikepark. Da verlangt der Bikepark-Besitzer, Betreiber, dass du zum Beispiel einen Helm trägst oder Knieschoner, sowas. Mit solchen Sachen muss man halt rechnen. Aber ansonsten kannst du das Rad da einfach verwenden und kannst es auch in den Lift reinstellen. Und auch wenn man sich dabei komisch vorkommt, ein E-Bike in den Lift reinzuschieben, muss ich sagen, ich finde es gar nicht komisch, weil wenn man dann oben ankommt, kann man ja nochmal 1000 Höhenmeter höher fahren. Also ist
die Idee, die Frage war auch im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, totaler Quatsch, weil das würde ja heißen, dass dann zum Beispiel Leute, die 20 Kilo mehr wiegen, auch nicht auf den Trail dürften.
Das gewissermaßen. Kommt mir
grade, ja. Bitte?
Vielleicht, genau.
Ja, okay. Wie sieht's denn, und ihr sprecht ja auch viel mit, nochmal so ein bisschen Ausblick, nochmal mit Herstellern, ist denn da auch eine Form von Stichwort Lieferkettenproblematik. Ist denn da irgendwie vielleicht absehbar? Habt ihr was gehört, dass die No-Covid-Strategie in den Werkstätten und Fabriken, wird Asien das weiter so durchziehen oder gibt es da schon Signale? Habt ihr irgendwas aufgeschnappt, dass die, um wirtschaftlich auch jetzt nicht zu viele Einbußen zu haben, da vielleicht auch umstellen und versuchen, mehr liefern zu können?
Wahrscheinlich auch wenn wir nicht, das ne? wüssten, ey, dann würden wir wahrscheinlich bei den Radherstellern selber arbeiten. Also ich glaube,
das kann ja sein, dass irgendwie mal was raus. Das
ist ja, also die letzten Gespräche waren jetzt schon. Ich meine, es zeichnete sich jetzt schon auch ein bisschen ab, dass es gegen Ende des Jahres wieder besser werden würde. Wobei auf manche Produkte einfach extrem lange Lieferzeiten, da kommen, da ist die Nachfrage hoch, da sind zum Teil diese Fabrikenschließungen dann auch noch Schuld mit dran. Da sind extrem lange Lieferzeiten bis 2024 oder so. Die Folge, aber wie sich das jetzt entspannen würde, ich meine, wir haben ja jetzt die nächste Krise schon wieder vor der Tür, das ist halt, glaube ich, das weiß jetzt gerade auch niemand wirklich zu sagen, könnte ich mir vorstellen, zu dem Thema habe ich jetzt noch nicht mit jemandem gesprochen, was man jetzt merkt, was die Produktmanager oft machen, sie gehen natürlich hin und können vielleicht nicht unbedingt den Sattel zum Beispiel jetzt verbauen, den sie eigentlich gerne verbaut hätten, weil der erst in einem Jahr lieferbar wäre. Also setzt man auf Alternativen, die zum Beispiel lieferbar ist. Und es scheint wohl irgendwie, je nachdem aus welcher Fabrik das kommt oder wie groß der Hersteller ist. Specialized sagt ja auch, die Preiserhöhungen kommen daher, dass sie sehr viel in die sogenannte Supply Chain, also die Lieferkette, investiert hätten und in die Produktion, so dass das einfach die Verfügbarkeit der Bikes quasi auch gewährleistet wäre über das Jahr hinweg. Und wie der einzelne Hersteller mit dieser Thematik umgeht, ja, da haben wir jetzt kein großes Bild drüber oder kann man keine allgemeine Aussage irgendwie zutreffen.
Ja, du hast gerade schon angesprochen, Sattel wird im Heft auch über Zubehör besprochen, dass da, was sich da so tut, ein bisschen was, ne?
Bisschen was. Es gibt ja, also man muss ja ehrlich sagen, du bist ja unser Zubehörmann und genau. Eigentlich belächeln wir es ja immer ein bisschen, oder? Wenn wenn jetzt das nächste spezifische Teil kommt, die Pumpe oder sowas.
Mhm, genau, das tun wir.
Und ja. Genau, wir tun uns da natürlich auch ein bisschen schwer, aber wir haben vorne so auf den Seiten natürlich schon ein paar Produkte vorgestellt. Unter anderem wird TRP jetzt auch mit einer Schaltung kommen fürs EMTB spezifisch. Ich glaube, da sehe ich echt Potenzial, dass man bei den Schaltungen da auch nochmal, dass da nochmal bessere Parts, stabilere Parts kommen. Wir haben aber auch zum Beispiel das Thema Kinderanhänger, was für EMTB-Nutzer auch immer wichtig ist, angesprochen. Und haben auch so kleine Helferlein, die einem helfen, die Kette zu ölen oder auch Handyhalterungen haben wir vorgestellt und auch eine kleine Teststrecke, so Dauertest mit Produkten im Heft, wo wir zum Beispiel e-spezifische Reifen, e-spezifische Laufräder, was auch wirklich Sinn macht, Produkte, die wirklich Sinn machen oder auch mal eine Federgabel, die jetzt auch nicht so teuer ist nachzurüsten, diese RockShox Domain, das ist quasi die kleine Sepp, hat einen dicken Durchmesser, passt optisch zu den EMTBs und auch von der Stabilität her. Solche Sachen haben wir da getestet. Aber es gibt natürlich auch Produkte, die jetzt nicht so e-spezifisch sind, zum Beispiel Helme und Schuhe. Da nutzen wir eigentlich, also die EMTB, E-Biker, die gleichen Produkte wie die Biker, die ohne E unterwegs sind. Aber was ja auch noch ganz cool ist, was ich noch erwähnen wollte, war, wir haben ein Interview. Moritz, das hast du gemacht, da kannst du vielleicht auch mal ein, zwei Sachen zu erzählen.
Und zwar mit dem Extremkletterer Stefan Glowacz. Der hatte in der Vergangenheit nämlich eine Alpenüberquerung gemacht mit seinem Kollegen zusammen. Und zwar sind sie mit Mountainbikes samt Anhänger dran über den Alpenkamm gefahren, immer von Kletterspot zu Kletterspot. Und die sind damals bei dem sogenannten Wallride noch mit Biobikes gefahren. und haben sich jetzt aber dazu entschlossen, dass sie das die restlichen Stationen, die sie nicht geschafft haben zu beklettern, jetzt mit dem E-Bike nochmal abfahren. Und für den ist das tatsächlich die Lösung für alle seine Probleme, weil er nämlich autark und ja ressourcenschonend und von Klettersteig zu Klettersteig fahren kann, ohne sein Diesel anschmeißen zu müssen. Und das war ein sehr spannendes Interview mit jemandem, der tatsächlich das auch vorlebt und als Sportler an sich auch ganz nette Einblicke gegeben hat, wie man sich als Einsteiger seiner Meinung nach auch darauf vorbereiten sollte, kann. Ist ganz, ganz interessant auch für die Zweifler unter unseren Lesern, die sich vielleicht gar nicht da mit diesem Gedanken EMTB erwärmen können, aber trotzdem jetzt, ich weiß nicht, wie lange geht der Podcast jetzt schon, eine Stunde, trotzdem noch durchgehört haben.
Ja, die jetzt noch dran sind.
Genau, die jetzt noch dran sind. Schon sehr interessant gewesen. War eine sehr nette 90 Minuten mit ihm.
Ich finde das gerade an dem E-Mountainbike, ich meine, die Leute, die sich nicht so erwärmen können mit dem E-Thema, werden sich das Heft wahrscheinlich nicht kaufen. Aber sie sollten sich vielleicht einfach mal mit dem Thema E-Mountainbike mehr beschäftigen, weil ich finde, das ist so ein spannendes Thema, was so viele Menschen anspricht, wie du sagst, jetzt den Extremkletterer oder den Alltagsfahrer oder uns so die Trail-Enthusiasten, die eigentlich nur schredden wollen und da das E-Mountainbike echt eine coole Shuttle-Hilfe ist. Viel wird ja beim Mountainbike-Sport auch geschuttelt, also da wird auch Benzin oder Diesel bei verbrannt und da kann man, glaube ich, trägt das E-Mountainbike schon auch ein bisschen mit dazu bei, dass wir uns ein bisschen nachhaltiger fortbewegen. Und ich habe natürlich auch immer ein E-Mountainbike zu Hause in der Garage stehen und fahre damit wirklich weitestgehend überall hin zur Arbeit oder zum Bäcker oder sonst was ich halt so erledigen kann. Und da bleibt das Auto einfach stehen und da spart man Sprit. Und ich glaube, es ist gerade auch im Hinblick, was wir vorhin hatten, die nächste Krise steht vor der Tür, auch wichtig, dass man einfach Ressourcen spart und ich glaube schon, dass das E-Mountainbike da ein bisschen zu beiträgt. Klar, wir hatten auch mal den Hype, dass jeder Normale sich ein Mountainbike in den Keller stellen wollte, weil das gerade auch total angesagt war. Und vielleicht ist da der Preis auch ein bisschen attraktiver gewesen. Aber am Ende, da gibt es auch eine amerikanische Studie wohl zu, standen diese Bikes halt dann größtenteils im Keller. Und ein E-Mountainbike steht statistisch gesehen weniger im Keller rum. Weil es einfach die Hemmschwelle so gering ist, sich da drauf zu setzen. Und es spricht für mich auch wieder für diese starken Motoren, weil es einfach auch schön ist, auf Turbo zu schalten und mit, sei es müde Beine, morgens aufgestanden, keine Lust oder sonst was, sich aufs Rad zu setzen und steile Berge, wir wohnen ja hier in Stuttgart, ist wirklich sehr hügelig, einfach gemütlich hochzutreten. Klar muss man sich von der Ausrüstung her ein bisschen so anziehen, dass man jetzt nicht erfriert oder klatschnass wird oder sowas, aber ich glaube, das kann man einem Menschen schon abverlangen.
Ja, okay. Also nochmal Plädoyer fürs EMTB-Fahren. Ich glaube, wir haben das Heft ganz gut besprochen. Oder habt ihr noch was hinzuzufügen?
Nur, dass wir auch so eine kleine Fahrtechnik drin haben, würde ich vielleicht stimmt. noch der Vollständigkeit halber erwähnen. Und da ist eine kleine Reisegeschichte, eine Hüttentour in und um wohl Davos ist auch mit drin. Also ich glaube, die Hefteabmischung ist ganz cool. Aber es ist hauptsächlich ein Test- und Technikheft, muss man schon so sagen. Ja, es sind viele Tests drin, viele Produkte. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist das, was den Menschen da draußen interessiert.
Unseren Zuhörer sowieso.
Absolut.
Herzlichen Dank für eure Ausführungen zum aktuellen Stand der Technik bei EMTBs zum Heft, was am 15.03. an den Kiosk kommt. 7,90 Euro, kein Cent zu viel. Vielen Dank dir, Chris. Danke,
gerne.
Moritz.
Gerne, gerne.
Danke dir.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn auf der Seite www.mountainbike-magazin.de. Folgt uns über Facebook, Instagram und andere soziale Medienkanäle. Wenn euch der Podcast gefallen oder nicht gefallen hat, dann schickt uns eine Mail an podcast@mountainbike-magazin.de. Da könnt ihr auch Anregungen loswerden, Lob, Kritik etc. Genau. Kauft das Heft, auch das Stammheft, so wie wir es nennen, das Mountainbike-Magazin. Es ist das mit dem orangenen Logo. Ihr findet es am Kiosk oder ihr könnt es per Abo nach Hause bekommen. Ja, in diesem Sinne, nicht vergessen, alles ist fahrbar, ob mit oder Akku. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.